Die Qualität der Blüten hat sich in der Zeit so verändert. GMP-Washing-Ware eben auf dem Markt, was ich als Patient eben absolut nicht vertreten kann.
Willkommen beim VCA Hanfgespräch mit Dr. Christiane Neubauer. Echte Geschichten und fundiertes Wissen von Patientinnen und Patienten sowie Expertinnen und Experten zur medizinischen Wirkung von Cannabis. Ehrlich, nah und informativ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCA-Podcasts Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabis-versorgenden Apotheken, kurz VCA. Ich spreche heute mit Nikolas. Er ist 31 Jahre alt und ist inzwischen ein Unternehmer, medizinischer Berater und Dozent. Von Geburt an war Nikolas schon immer ein muskulär schwaches Baby, wie er aus Gesprächen mit seiner Mutter erfahren hat. Später kam es bei verschiedenen Sportarten immer wieder zu Problemen mit Bändern, Muskulatur und Gelenken. Es kam dann auch noch eine Psoriasis hinzu, die sich zu einer Psoriasis-Arthritis ausweitete. Bei der Psoriasis-Arthritis treffen Rheuma und Schuppenflechte zusammen. Hauptmerkmale der chronisch entzündlichen Erkrankung sind eine Gelenkentzündung sowie Plaques auf der Haut. Darüber hinaus kann es zu Entzündungen der Sehnen und Sehnenansätze, der Bänder oder der Wirbelsäule kommen. Behandelt wird er unter anderem mit zahlreichen Biologika. Biologika sind im Grunde Antikörper, die aus lebenden Zellen gewonnen werden. Sie greifen in das Immunsystem ein, indem sie bestimmte Moleküle wie Botenstoffe oder Zytokine blockieren, die für die Entzündungsreaktion bei Psoriasis-Arthritis verantwortlich sind. Bevor sich Nikolas als Unternehmer und Dozent selbstständig gemacht hat, war er Kinderkrankenpfleger auf der Intensivstation einer Kinderkardiologie. Diese Tätigkeit konnte er während der Corona-Pandemie aufgrund seiner immunsupprimierenden Medikation nicht mehr ausüben. In dieser Zeit schloss er sein Studium für Medizinalfachberufe ab, was er schon vor der Pandemie begonnen hatte. Er wurde von der Intensivstation in die Forschungsabteilung der Kinderkardiologie versetzt, wo er als Projektleiter arbeitete und Registerstudien geleitet hat. In dieser Zeit hat er sich mit Covid infiziert. Am besten erzählt uns Nikolas seine Geschichte jetzt selbst. Hallo Nikolas, schön, dass du mein Gast beim VCA-Hanfgespräch bist. Magst du dich einmal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Hallo Christiane. Mein Name ist Nikolas Henriques, ich bin 31 Jahre alt. Ich wohne in Freiburg im Breisgau und mittlerweile Unternehmer, medizinischer Berater und bald auch Dozent für Gesundheitsberufe und Ausbildungsqualifizierung.
Das ist spannend, da würde ich mich gerne später noch mit dir darüber unterhalten, weil du bist ja wahrscheinlich zu dieser Geschichte jetzt als Berater aufzutreten, als Dozent aufzutreten für Medizinalcannabis durch deine Erkrankung gekommen. Und deswegen würde ich natürlich gerne mal wissen von dir, wie bist du dazu gekommen, beziehungsweise wie ist deine Krankheitsgeschichte?
Meine Krankheitsgeschichte ist eigentlich eine ziemlich lange schon, aber so offensiv oder so aggressiv war die Erkrankung erst in den letzten 4 Jahren, würde ich sagen. Und das sind auch alles erst Gespräche, die ich erst mit meiner Mutter erst vor kurzem hatte. Ich bin schon komplett als schlaffer Säugling auf die Welt gekommen, also Sloppy Infant. Hatte schon als Kind und Jugendlicher die ganze Zeit Probleme mit meiner Wirbelsäule und musste ständig eingerenkt werden und musste ständig meine Sportart wechseln, weil ich beim Tennis mir die ganze Zeit meine Bänder überdehnt habe. Und irgendwann habe ich Badminton gespielt und irgendwann Leichtathletik gemacht und 5 verschiedene Kampfsportarten gemacht. Aber immer hatte ich dann nach spätestens einem Jahr alle Verletzungen, die man so in dieser Sportart haben konnte. Und habe mich aber nie davon abgehalten, Sport zu machen. Es war auch erstmal alles gut gewesen. Und irgendwann hatte ich dann eine beginnende Psoriasis. Das war so mit Anfang 18, ist die so langsam aufgetreten oder hat die begonnen. Und irgendwann hat sich dann eine Psoriasis-Arthritis entwickelt. Psoriasis-Arthritis wurde dann 2018, wurde die dann so begonnen mit normalen Schmerzmitteln, Ibuprofen und die Psoriasis mit Salben die ganze Zeit einschmieren und Cortison. Und es hat auch am Anfang erstmal so ganz gut geklappt gehabt, aber dann ist es relativ schnell eskaliert. Zu der Zeit hatte ich damals als Kinderkrankenpfleger auf einer Intensivstation gearbeitet. für Kinderkardiologie und Herzchirurgie. Habe das auch total leidenschaftlich damals gemacht. Hatte dann aber in der Zeit immer weitere Therapieeskalationen, weil sich die Psoriasisarthritis immer stärker entwickelt hatte. Ich auch immer schlechter gehen konnte und immer stärkere Entzündungen in den Füßen und in den Knien hatte. Genau, habe ich dann immer heftigere und schwerere Medikamente bekommen, so MTX, Methotrexat oder dann auch irgendwann monoklonale Antikörper, die dann eben, aber auch wirklich alle, die es gibt, von TNF-Alpha über Interleukin 16, 17a, 23, also wirklich alles, was es da so gibt. Und hatte dann aber auch wirklich jede Nebenwirkung, die jedes Medikament so mit sich bringen konnte und alle, die nicht dokumentiert waren sollen in den Beipackzetteln, so nach dem Motto. In der Zeit, das ist dann alles so 2020 bis 2025 gewesen, kam dann ja auch noch Covid mit dazu. Und ich wurde damals, durfte ich schon nicht mehr auf der Intensivstation weiterarbeiten, aus der Arbeitgeberfürsorgepflicht damals. Ich war immunsupprimiert, durfte eben nicht mehr weiterarbeiten. Hatte in der Zeit dann aber auch schon mein Studium, was ich parallel gemacht habe in Gesundheits- und Therapiewissenschaften oder Medizinalfachberufe heißt das, hatte ich damals schon abgelegt und habe dann angefangen, in der Arzneimittelforschung zu arbeiten. Aber auch weiterhin in der Kinderkardiologie, bin zum Projektleiter für Arzneimittelforschung, Medizinproduktforschung geworden, habe dann Registerstudien geleitet und solche Sachen. Und das alles aber, weil ich eben nicht mehr arbeiten durfte auf der Intensivstation. Und aber in der Zeit musste ja auch geimpft werden. Ich habe auch alle, ich glaube, wurde insgesamt 4-mal geimpft jetzt in den letzten 4 Jahren, auch verschiedene Impfstoffe. Aber eben, weil ich ja zu den Berufsgruppen gehört habe, die sich impfen lassen mussten. In der Zeit hatte ich dann aber auch 2 Covid-Infektionen mir auf der Arbeit eingefangen. Also ich hatte zwar, habe ich nicht mehr am Patientenbett auf der Intensivstation gearbeitet, aber Studienpatienten hatten wir natürlich ganz normal ich habe in der Ambulanz gearbeitet, also mein Arbeitsplatz war in der Ambulanz. Wir hatten ganz normalen Patientenkontakt und ist halt so gewesen, hat mich dann mit Covid infiziert und da war ich dann auch wirklich lange außer Gefecht gesetzt, so 6 Wochen ungefähr. Hatte dann Herz-Kreislauf-Probleme, hatte ganz, ganz hohen Puls und Bluthochdruck. Ich war ja in der Kinderkardiologie. Wir konnten natürlich alles diagnostizieren dort und konnten alles monitorieren. Und irgendwann hat sich das dann wieder gelegt gehabt, so nach 4 Monaten, diese ganzen Beschwerden. Und dann hatte ich nochmal eine Covid-Infektion und die war dann ganz milde. Und dann hat es sich aber entwickelt, dass ich von jetzt auf gleich eine heftige chronische Migräne entwickelt habe. Also ich hatte davor noch nie eine Migräne gehabt. Und auf einmal hatte ich 30 von 30 Migränetagen und irgendwie 8, 9 heftige Migräneattacken am Tag. Und dann hat eben so dieser Kreislauf mit Schmerzmedizin begonnen. Also habe ich mich in der Schmerz, beziehungsweise zuerst war ich beim Neurologen, bin auch relativ schnell einen Antikörper bekommen, weil ich eben in einem heftigen chronischen Zustand oder im Status Migrinosus war, mehrmals auch schon Cortison gebraucht hatte, um das eben zu durchbrechen. Bin immer wieder zurück in diesen Dauerzustand gekommen und hat dann einen Antikörper irgendwann erhalten. Der hat dann auch schon sehr schnell einfach nicht mehr gewirkt gehabt. Und dann habe ich mich in der Schmerzklinik vorgestellt und habe die ganze Schmerzleitlinie von oben bis unten einmal getanzt. Also Amitriptylin mit Citalopram und irgendwelchen Antiemetikern. Und irgendwann kam noch Topiramat mit dazu und Triptane und NSAR in sonstiger Kombination zu sonstigen Zeitpunkten, damit man der Migräne umgeht. Also man hat wirklich nur noch alles darum gemacht, um diese Schmerzen irgendwie kontrollieren zu können. Und man hat damals schon gemerkt, so irgendwie ist meine gesamte Rückenmuskulatur komplett steif und verhärtet und hat auch da schon die ganze Zeit so ein bisschen drumherum gearbeitet. Ich hatte eine multimodale Schmerztherapie gemacht, 5 oder 6 Wochen lang, und das hat dann wirklich, das war dann 2023 alles schon, und es hat alles wirklich sehr, sehr wenig angeschlagen. Und dann hat mein Psychiater, bei dem ich lange schon, oder 2000, also ich habe ADHS, also ich sehe das nicht so wirklich als Erkrankung. Für mich ist das eher eine Befähigung, wenn man richtig eingestellt ist oder auch sich sehr, sehr viel eben mit den Problematiken, die man mit haben kann, eben beschäftigt in seinem Leben. Und war dann bei meinem Psychiater und der hat gesagt, es geht gar nicht, Herr Enriquez, wie Sie da hin und her geschickt werden und alle Medikamente einmal einnehmen müssen, nur um zu sagen, so ja, hat irgendwie nicht geklappt. Und dann hat er mir als Privatrezept 2023 gesagt, ich verschreibe Ihnen jetzt einfach mal medizinisches Cannabis. Und dann hat er mir medizinisches Cannabis verschrieben und das Tolle ist, oder was ich sehr, sehr, sehr honorabel von ihm damals fand, er ist absoluter Cannabis-Gegner. Also er verschreibt das auch heute keinen anderen Patienten.
Okay, ja.
Und hat aber weil er gesehen hat, wie schlecht es mir ging und in welcher Situation ich war und ich wirklich immer adäquat war und ich auch keine psychiatrischen Probleme dafür verantwortlich hätte machen können, die irgendwie diese ganzen Schmerzen oder was auch immer verursacht haben, hat er damals gesagt, okay, wir machen das jetzt und wir schreiben einen Kostenübernahmeantrag. Das habe ich ihm dann vorgeschlagen, ob wir denn nicht einen Kostenübernahmeantrag denn auch schreiben könnten. Da habe ich das für 2 Monate lang, glaube ich, auf Privatrezept von ihm verschrieben bekommen. In der Zeit haben wir dann den Kostenübernahmeantrag eingereicht und der ist dann erstmal abgelehnt worden. Und ich war erstmal ganz perplex, weil es ist nicht mein erster Kostenübernahmeantrag gewesen, den ich für irgendwelche Medikamente gestellt habe. Ich habe das nämlich schon die ganze Zeit in der Pädiatrie gemacht. Für die Patienten oder Patientinnen, die Medikamente, nachdem sie aus der Studie ausgeschieden sind und eben die Medikamente, weil es für die Altersgruppe noch nicht zugelassen war, aber trotzdem noch weiter verschrieben bekommen mussten, habe ich einfach für die Kinder die Kostenübernahmeanträge für die Medikamente geschrieben. Das war in der Regel nie ein Problem. Und vor allem an diesen ganzen Dokumenten, die ich dort eingereicht habe, bei der Krankenkasse oder beim medizinischen Dienst, hätte ich aus meiner pflegefachlichen Sicht damals oder auch aus wissenschaftlicher Sicht gedacht, warum geht das denn nicht durch? Und dann hat meine Frau ist Juristin, hat sich das dann zur Hand genommen. Dann hat sie da irgendwie 20 Seiten Widerspruch auf juristischem Deutsch geschrieben. Und dann ging es auf einmal durch. Es war dann auf einmal so, ja, ist alles kein Problem, aber weshalb nehmen Sie denn nicht Tronabinol Dann haben wir das noch kurz entgegengesprochen, weshalb die Cannabisblüte in der Situation jetzt einfach besser geholfen hatte als Tronabinol. Und dann hatten wir den Kostenübernahmeantrag für die Cannabisblüten und ich konnte wirklich eine komplett neue, personalisierte Therapie starten. Mhm. Damals war das Problem noch, mein Psychiater wollte es nicht weiter verschreiben. Er hat nur gesagt, er macht den Initialstart, aber der Rest gehört in den somatisch-neurologischen Bereich, weil das, was sie haben, das gehört nicht in meinen Bereich. Und war dann auch okay. Und dann habe ich meinen Neurologen gefunden, beziehungsweise meinen Neurologe, der mir damals schon den Antikörper verschrieben hatte. Der hat gesagt, klar, Herr Henriquez, Sie haben jetzt so gelitten in der letzten Zeit, wir haben alles durchgemacht, warum sollten wir da das nicht machen? Seitdem kontinuierlich, jeden Monat bekomme ich da mein Rezept bei meinem Neurologen.
Was für eine Geschichte, meine Güte. Also,
ja, sie ist noch nicht zu Ende.
Das ist, nein, ich weiß aber schon bis jetzt, was du da alles erlebt hast. Erstmal, was alles passiert ist in der Zwischenzeit. Enorm, dass das der Psychiater wirklich angesprochen hat und angestoßen hat, diese Therapie mit Cannabis.
Ja, wobei es war tatsächlich, er hat es gar nicht angestoßen. Ich habe ihm nur berichtet, dass ich im Urlaub war. Genau so war es. Ich war im Urlaub mit meinen besten Freunden. Die haben mich noch so auf den letzten Meter da mit hingeschleppt.
Ja.
Und waren in Dänemark oder sowas. Und da gab es halt Cannabis. Und ich hatte dort einfach Cannabis mit denen dann seit Jahren mal wieder geraucht. Ich habe es früher mal konsumiert, aber ich habe es dann nicht mehr eingenommen, weil ich wusste, es interagiert mit meinen Medikamenten. Ich habe so viele Medikamente genommen, da brauche ich jetzt nicht noch irgendwas anderes mit dazu. Und auf einmal waren für 2 Tage meine Migräneschmerzen, die ich monatelang durchgehend hatte oder jeden Tag immer wieder mit heftigsten Attacken, waren auf einmal weg gewesen. Und das hatte ich mir erzählt und dann hat er gesagt, Herr Henriquez, soll ich Ihnen mal ein Rezept aufschreiben? So ist es dann begonnen. Aber trotzdem, das war auch so honorabel damals von ihm.
Klar, absolut. Also gerade für einen Psychiater ist das ein ganz großer Schritt, weil das sind eben oft die Gegner einer Cannabisverschreibung. Und ganz viele meiner Gesprächspartnerinnen und Partner kommen ja aus diesem Bereich, dass sie es vorher einfach als Freizeitkonsument ausprobiert haben und dann gemerkt haben, oh, das hilft mir ja wirklich bei meiner Symptomatik. Und dann erst im Nachhinein das Rezept gestellt wird, der Kostenantrag gestellt wird. Und toll, auch was für ein Glück, dass deine Frau Juristin ist, die das gleich durchkämpfen konnte, weil sonst musst du da irgendwie einen Juristen oder eine Juristin beauftragen, die das macht, was immer wieder viel Geld kostet. Das können sich die meisten Patienten überhaupt nicht leisten.
Und ist es auch. Also ich bin auch gerade parallel jetzt noch seit 2021 beim Schwerbehindertenantrag mit dabei und was wir dann Tausende von Euro für ausgeben, nur damit ein Jurist eben die Schriftsätze aufrechterhält und was auch immer. Daraus hat sich auch unsere Arbeit heutzutage oder mittlerweile auch entwickelt, dass wir eben, bevor es überhaupt zu Gerichten oder zu juristischen Verhandlungen geht, dass wir alles im Vorfeld über den normalen Weg eben initiieren und begleiten.
Ja, spannend. Ja. Wie therapierst du denn? Therapierst du mit Blüten? Ich habe rausgehört, inhalativ. Also bei einer Migräneattacke macht das mit Sicherheit auch Sinn, weil die kommt ja plötzlich. Ja. Und du brauchst natürlich diese schnelle Anflutung. der Wirkstoffe. Also deswegen bist du dann auf die Blüte angewiesen und inhalierst.
Genau, und das ist auch die Therapie, die ich damals ausschließlich hatte. Ich hatte mich damals gar nicht so viel mit anderen Einnahmeformen auseinandergesetzt. Damals gab es ja auch noch nicht so viele Produkte. Gab es vielleicht Tilray oder ein, zwei andere sanitisierte Extrakte und halt eben das Dronabinol oder das andere. Und da habe ich aus pharmazeutischer Sicht noch nie einen Vorteil dran gesehen aus Monopräparaten. Und es war auch damals eben meine Therapie, eben die Cannabisblüte inhalativ, eben mit Kostenübernahmeantrag hat man dann ja auch eben das Anrecht auf die inhalativen Geräte, eben auf den Mighty oder auf den Volcano. In meiner Therapie, weil die dann auch eben dann auch höher dosiert war, habe ich auch immer regelmäßig den Volcano sozusagen gebraucht. Und da war es so, dass ich eben eine feste Menge an Cannabisblüten sozusagen prophylaktisch am Tag inhaliert habe. Und dann genau situativ und dann eher wie so ein Triptan in der Anwendung, bevor wenn ich eben die Aura sozusagen merke oder diese Symptome vor der Migräne entsprechend habe, dass ich dort situativ die Cannabisblüte dann anfange zu inhalieren. Und es kann dann auch sein, dass die Migräneattacke dann trotzdem kommt, aber sie ist dann halt nur noch den Abend und sie ist am nächsten Tag dann einfach nicht mehr vorhanden oder einfach viel, viel milder. Und wenn ich dann auch in einer heftigen Migräneattacke bin, das passiert so immer noch so ein, zwei Mal im Monat und dann bin ich auch so zwei, drei Tage drin, dann ist trotzdem die Inhalation wirklich eine absolute Symptomkontrolle. Also ich kann dann trotzdem noch meinen Alltag bewältigen, anstatt einfach den ganzen Tag im Bett zu liegen. So, also ich kann dann ich bin nicht mehr so reizüberflutet.
Natürlich.
Licht und Geräusche und Gerüche sind bei mir sehr, sehr anstrengend dann.
Eine wesentliche Erleichterung natürlich, ne? Also
ja,
auch
absolut.
Wenn die Migräneattacke dann nur nachts abläuft, am nächsten Morgen geht es dir wieder besser, du kannst wieder am Leben teilnehmen.
Genau.
Also nach dieser Beschreibung, die du gemacht hast, ist das ein enormer Vorteil, den du jetzt da erreicht hast. Hast du denn auch Nachwirkungen noch von dieser Corona-Infektion gehabt, weil du ja nun einer von den wirklich belasteten Patienten bist, immunsupprimiert und dann noch eine Corona-Infektion? Das hat doch bestimmt auch was mit dir gemacht.
Ja, und vor allem dann war eben ja alles jetzt 2023 und dann hatte ich 2024 noch eine neurologische Reha begonnen. Aber ich hatte dann 2024 im Juni, habe ich mich dann nochmal mit Covid infiziert. Das war dann im Bunde die dritte Covid-Infektion, die ich hatte. Dann hat es plötzlich angefangen, dass ich sehr, sehr viele weitere neurologische Symptome entwickelt hat. Das ist dann nicht nur bei dieser chronischen Migräne geblieben, auch immer weiter mein Gehvermögen verloren. Also ich habe Lähmungen auf einmal gehabt oder verstärkte Lähmungen im linken Bein. Und irgendwann hat sich das dann auch in so eine heftige Ataxie entwickelt. Und irgendwann auch wirklich so stark, das hatte dann letztes Jahr 2024 im August immer weiter und stärker abgenommen, dass ich dann auch vollständig im Rollstuhl saß. So schlimme Schmerzen und auch irgendwann Spastiken und Krämpfe, diese ganzen Rückenmuskulatur, die vorher schon in der Schmerzklinik damals schon so auffällig war, hat sich einfach noch extrem verschlechtert. Ich hatte dann auch eben diese schwere Fatigue hat sich dann in der Zeit, genau das hat sich dann im Juni, ist dann diese schwere Fatigue dann eben mit dazugekommen, dass ich am Tag eigentlich nur noch im Bett verbracht habe, schlafend. Und meine Zähne, das war sogar noch Anfang diesen Jahres, meine Zähne mit einem Puls von 180 geputzt habe, weil das so überfordernd für meinen Organismus war. War auch ein paar Mal ohnmächtig und konnte nicht mehr aufstehen, weil einfach mein gesamtes orthostatisches System halt einfach komplett versagt hatte. Diese ganzen Krämpfe und Muskelspastiken irgendwann entwickelt gehabt und habe dann auch einen Pflegegrad erhalten oder habe auch noch einen Pflegegrad 2 und der war damals absolut nicht ausreichend, beziehungsweise mussten wir auch uns sehr, sehr hart erkämpfen. War eigentlich quasi vollständig auf meine Frau und auf die Unterstützung von meiner Frau angewiesen. Meine Frau musste mir meine Hose anziehen und mir mein Essen zubereiten und ich konnte echt nur noch zum Teil was essen und ja, also es war wirklich eine echt heftige Situation. Ich hatte dann nochmal eine Covid-Infektion im 2024, die hat dann eben nochmal einen draufgesetzt. Was dann das eigentliche Problem war, ist, dass ich einfach keine richtige medizinische Therapie erhalten habe. Und mein Arbeitgeber, mein damaliger, hat mich auch krass im Stich gelassen. Das kam dann wirklich alles so mit dazu und vor allem auch wegen der Cannabis-Medikation, weil die wurde dann sehr kritisch gesehen. Es wurden mir dann auch so Sachen gesagt, ja, Herr Henriquez, Sie sind ja Kinderkrankenpfleger und Sie arbeiten hier in der Pädiatrie. Wir möchten nicht, dass Sie jetzt hier anfangen, das Cannabis an die Kinder zu vertreiben und solche Sachen. Also solche Sachen wurden mir vorgeworfen.
Oh mein Gott.
Das ist ja wirklich, ich bin Kinderkrankenpfleger und mir solche Sachen, ja. Mich so damit so krass zu diffamieren, hat mir dann auch einen Arbeitsplatzkonflikt einfach eingebracht, habe dann auch nochmal meine Stelle wechseln müssen innerhalb des Klinikums, aber ich hatte dann halt einen Stempel draufgesetzt gehabt und bin dann wieder krank geworden, hat dann halt eben die gesamte Situation einfach nicht besser gemacht. Und das kam mit dazu und ich habe einfach keine Therapie erhalten, weil die Neurologen, das war auch so faszinierend, ich war in der neurologischen Klinik, ohne jetzt die Klinik zu benennen, war in der neurologischen Klinik und da hat mich eine PJlerin halt eine halbe Stunde lang untersucht und was auch immer. Und dann kam dann der Oberarzt rein. Es wurde dann auch noch elektrophysiologische Untersuchungen gemacht, was auch immer. Dann kam der Oberarzt am Ende 5 Minuten rein und hat gesagt, ja, Herr Henriquez, das, was Sie haben, ist was Psychosomatisches. Stellen Sie sich mal eine Psychosomatik vor. Und dann hatte ich eben von diesem Oberarzt, der sehr, sehr bekannt ist hier in Freiburg, bekomme ich dann diesen Stempel aufgedrückt, dass es was Psychosomatisches ist. Und jede Klinik, wo ich anfragen wollte, so hey, ich habe echt Probleme und ich brauche echt Unterstützung. Die Psychiatrie hat immer oder psychiatrische Seite hat immer gesagt, so Herr Henriquez, Sie haben hier nichts zu suchen, bitte. Sie brauchen eine somatische Behandlung. Also und alle haben mich immer wieder abgewiesen, bis dann irgendwann auch die Psychiater oder die Psychologen dann gedacht haben, so hey, ich habe wirklich eine heftige dissoziative Störung und was auch immer. Und genau, habe einfach keine medizinische, therapeutische Behandlung erhalten. Und das Einzige, was ich dann erhalten habe, beziehungsweise das, was ich erhalten habe, war, dass mein Neurologe, bei dem ich auch schon damals die Cannabis-Therapie weiterhin erhalten habe, der hat mir dann Neurophysiotherapie verschrieben. 2x die Woche, das habe ich dann durchgehend gemacht. Und das hat am Anfang wirklich nur reine Symptomabmilderungen gebracht. Und dann haben wir irgendwann noch einen zweiten Kostenübernahmeantrag für medizinische Cannabisextrakte gestellt. Weil ich ja sowieso schon auf den Cannabisblüten eingestellt war, aber das ist auch irgendwann so eskaliert in der Verordnungsmenge. Ich glaube, war ich bei 150 Gramm an Cannabisblüten im Monat, weil ich so heftigste Symptomatiken hatte und ich einfach keine Therapie erhalten habe. Und mein Neurologe auch mit der Situation, weil es sowas Neues für ihn war, halt einfach überfordert war. Und dann haben wir eben mit dem medizinischen Cannabis gearbeitet. Rein inhalativ, aber meine Lunge war auch angegriffen. Ich konnte es einfach gar nicht mehr inhalieren und die Qualität der Blüten hat sich in der Zeit so verändert und sind so viele neue Produkte und so viel GMP-Washing-Ware eben auf den Markt gekommen, was ich als Patient eben absolut nicht vertreten kann, weil ich immer das gleiche Produkt haben muss. Ich brauche immer die gleiche Qualität. Ich kann es nicht, dass auf einmal nächsten Monat die Charge was komplett anderes ist und mir die Lunge explodiert, weil eben anderer Dünger oder andere Anbaumethode oder anderer Hersteller dahinter ist oder eine andere Schadstoffbelastung, die halt vorher nicht vorhanden war und eben mir als immunsupprimierter, sehr empfindlicher Patient halt dann meine Therapie sozusagen kaputt macht.
Spannendes Thema. Super spannendes Thema, was du da ansprichst. Ist ja auch ein Thema von mir, dieses schlechtere Qualität der Blüten, GMP-Washing. Da sollten wir vielleicht mal eine Extra-Folge machen.
Sehr, sehr gerne.
Wo ich das jetzt gerade höre, dass du dich da auch in dieses Thema so engagierst.
Zu der Zeit habe ich auch ein eigenes Unternehmen gründen wollen, das sich genau dieser Problematik annimmt. Genau, können wir sehr, sehr gerne mal drüber sprechen.
Spannend. Also das sollten wir auf jeden Fall machen. Also das bedeutet, du hast jetzt zusätzlich noch einen Extrakt als Basistherapie und für Schmerzspitzen nimmst du dann jetzt noch die Blüte. Also es gibt ja auch mittlerweile sehr gute inhalierbare Extrakte.
Ja, habe ich auch hier. Das ist auch fester Teil meiner Therapie mittlerweile, genau.
Weil das eben noch viel genauer dosierbar ist und du hältst eben immer den gleichen Standard, immer die gleiche Qualität.
Genau.
Das ist also gerade für Patienten wie dich besonders wichtig. Vor allen Dingen auch die mikrobiologische Qualität ist einwandfrei bei den Extrakten. Sehr gut, dass du da auch umgestiegen bist in deiner Therapie.
Genau.
Sag mal, hast du denn so das Gefühl, dass Cannabis-Patienten stigmatisiert werden? Wie empfindest du das selber in deinem Umfeld? Also deine Familie steht mit Sicherheit hinter dir, deine Frau steht hinter dir. Aber wie schätzt du das so ein? Wie reagiert das Umfeld darauf?
Mein Umfeld weiß, womit sie es zu tun haben, weil ich einfach mittlerweile sehr, sehr auch öffentlich lautstark einfach damit umgehe. Auch bewusst, weil ich eben genau dieser Stigmatisierung entgegenwirken möchte. Man wird mich niemals irgendwie mit einem Joint-Stummel oder was auch immer irgendwo sehen, sondern ich möchte auch eben Cannabis genauso symbolisieren oder eben zeigen, dass es eine Medizin ist, die Menschen wieder dazu befähigen kann, auch wieder zu arbeiten. Das ist genau das, was ich sozusagen jetzt auch mit meiner Firma vertrete oder wo wir auch Menschen genau explizit darin helfen, um eben genau dieser Stigmatisierung wieder entgegenzugehen. Also ich bin da auch sehr, sehr offen mit zukünftigen neuen Arbeitgebern oder mit Menschen, mit denen ich kooperiere oder was auch immer, um einfach dieser Cannabis-Therapie auch einfach ein ganz, ganz anderes Bild zu geben. Weil das ist auch leider durch die Industrie geschuldet, in der wir uns einfach gerade befinden, dass solche Bilder der Cannabis-Therapie dann eben auch entsprechend befeuert werden. Hatten Sie auch letztens einen sehr kritischen Post über einen Musiker, der jetzt eben seine Produkte auf den Markt bringt. Wir müssen eben genau in ein entgegengesetztes Bild ringen und die Industrie muss sich da auch so ein bisschen selbst einfach an die Nase fassen und sich ein bisschen mehr aus der Pharmaindustrie abschauen, ein bisschen mehr wie Pharmaindustrie agieren. Damit sie auch in der Lobby Pharma oder auch gesellschaftlich dann stärker akzeptiert wird. Und deswegen, man muss eben auf der Patientenseite Arbeit machen, aber man muss auch ganz, ganz starke Arbeit auf der Industrieseite machen.
Absolut.
Weil wenn das in der Industrie nicht ankommt, dann kommt es bei den Ärzten, bei den Verschreibern nicht an.
Genau.
Die müssen wir anfangen zu überzeugen, weil dann endet die Stigmatisierung. Und das ist aber auch etwas, wo ich mit sehr, sehr, also ich benenne meine Therapie bei bestimmten fachärztlichen Gruppen auch einfach nicht mehr. Ich sage einfach, ich bin neurologisch angebunden und werde da therapiert und was auch immer. Und wenn Sie spezifisch fragen, dann benenne ich es schon nochmal. Aber ansonsten, ich benenne es nicht mehr, weil ich stigmatisiert wäre, weil ich sofort in eine Schublade gesteckt werde, weil ich nicht mehr die therapeutische Expertise erhalte, die ich eigentlich erfragen möchte. Weil sofort dieser Punkt Cannabis, Medikation, das ist verantwortlich für die Angststörung, das ist verantwortlich für die Depression, das ist verantwortlich für die Fatigue. Das ist verantwortlich, dass der Mensch sein Leben nicht im Griff hat, so nach Motto. Und das ist etwas, was ärztlicherseits sehr, sehr stark eben sich verändern muss.
Also da gebe ich dir völlig recht. Wir haben da gegen viele Vorurteile zu kämpfen, auch gerade aus der Ärzteschaft heraus gibt es da viele Vorurteile. Und das werden wir nur hinbekommen durch Seriosität, indem wir wirklich Cannabis als Medizin in die seriöse Richtung lenken. Das findet leider im Moment nicht wirklich statt.
Ja.
Also wir erleben leider momentan das Gegenteil. Und da versuche ich auch immer, meinen Beitrag zu bringen, um das wieder richtig in die richtige Bahn zu lenken. Aber das ist schwer. Also wir brauchen da wirklich eine Einsicht der Industrie, die sagt, okay, wir wollen weiter bestehen am Markt. Und deswegen müssen wir jetzt wirklich in die seriöse Richtung gehen.
Genau. Absolut.
Ich würde ganz, ganz gerne mit dir noch ganz kurz über den Referentenentwurf sprechen. Unser Gesundheitsministerium hat ja den Referentenentwurf für uns alle überraschend schon vor der Evaluierung, die ja im Herbst stattfinden sollte, herausgebracht, wo Cannabisblüten nicht mehr versendet werden sollen und auch nicht mehr über die Telemedizin verschrieben werden sollen. Was hältst du davon?
Ich bin da sehr zwiegespalten. Ich finde es auf der einen Seite gut, dass wir Regularien da vorstellen, wie Cannabis verschrieben wird und wie Menschen es einfach sehr, sehr einfach gemacht bekommen, eben Cannabis einfach als Genussmittel zu erhalten. Und ich finde, das müssen wir auf jeden Fall unterbinden, weil Cannabis an sich nicht als Genussmittel vertrieben werden sollte. Das macht mir als Patient irgendwo in dieser Ökosystemkette auch wieder Probleme. Wenn eben das Cannabis, was aus der Apotheke bezogen wird, eben auch für andere Zwecke genutzt wird. Ich finde es aber kritisch, dass natürlich die Menschen, die aktuell ausschließlich über diesen Weg wirklich ihre Medizin erhalten, dieser Weg unterbunden wird und auch die Möglichkeit, ihre Medizin zu erhalten, über den Versandweg dann auch dadurch stark limitiert wird und sie dann vielleicht darauf angebunden sind, dass sie sich aus einer Apotheke, die 1,5 Stunden weit entfernt ist, sich das beschaffen müssen, aber vielleicht aufgrund von Mobilität, aufgrund von finanziellen Einschränkungen oder was auch immer gar nicht dazu in der Lage ist, sich das irgendwie dann in der Apotheke dort zu holen. Was wir aus meiner Sicht eher regulieren müssen, ist, wie Cannabis zum Patienten oder wie Cannabis zum Menschen kommt. Ich denke, das mit den Blüten, weil wir jetzt eben auch gerade über inhalierbare Extrakte gesprochen haben, wird sich in der Zukunft sowieso regulieren. In Bezug auf Mikrobiologie, in Bezug auf alles, was auch in Zukunft klinische Forschung angeht, auf Skalierbarkeit, auf Vergleichbarkeit, was auch immer, ist die Cannabisblüte einfach nicht vergleichbar. Also das können wir nicht anwenden. Und wenn wir in der Zukunft die Therapie weiterentwickeln möchten, sind wir sowieso bei den inhalierbaren Extrakten. Deswegen finde ich es da nicht ganz so schlimm, dass man in der Zukunft vielleicht keinen Zugriff mehr darauf haben wird. Aber eben, dass wir es besser regulieren, wie Menschen genau über Telemedizin die Produkte erhalten, das finde ich ist absolut begrüßenswert.
Absolut.
Und ich arbeite mit Telemedizinern zusammen und das mache ich auch sehr, sehr gerne, aber eben nicht mit den Telemedizinern oder Medizinerinnen, die diesen Markt wirklich dafür verwenden oder ausnutzen, um einfach Produkte auf den Markt zu bringen. Also das unterstütze ich nicht, genau.
Ja, wir haben ja eine starke Vermischung von Konsumenten und Patienten im Moment und das bewirkt wieder, dass Patienten dann in eine falsches Licht gerückt werden, dass sie eben als Konsumenten eher gesehen werden und nicht als schwerkranke Menschen, die wirklich auf die Therapie mit Cannabis angewiesen sind. Und ich gebe dir völlig recht, wir sollten mehr auf die inhalierbaren Extrakte gehen, weil die eben ganz klar dosierbar sind und von der Mikrobiologie eben wirklich einen ganz anderen Reinheitsgrad haben als die Blüten. Also das sollte die Zukunft sein der Medizin. Zusätzlich die Telemedizin verpflichtend sollte immer ein Erstgespräch sein und ich sollte auch den Namen des Arztes kennen, der mit mir spricht.
Ja.
Weil selbst das ist ja bei einigen Telemedizinern nicht der Fall, dass ich noch nicht mal weiß, welcher Arzt mir da das Rezept ausgestellt hat.
Ja.
Also das alles, dass das reguliert werden muss, ist klar. Wie es nachher aussehen wird, werden wir sehen. Ich habe aber noch eine letzte Frage an dich. Wir waren ja gerade bei den Apotheken und Versand. Hast du denn eine Apotheke vor Ort gefunden, die dich versorgt, die dich berät, begleitet?
Damals, als ich die Therapie initiiert habe, habe ich eine Apotheke hier vor Ort gefunden. Kleiner Familienbetrieb gewesen und bin ich auch heute unfassbar dankbar gewesen, dass das damals so unkompliziert geklappt hatte. Damals war es die Problematik, ich konnte nur das nehmen, was die Apotheke sozusagen anbieten konnte. Sie haben immer beim Hersteller oder Lieferanten direkt bestellt und dann sozusagen abgepackt und mir dann weitergegeben. Das war okay, aber dann hat es letztes Jahr bei mir angefangen, dass ich so mobil eingeschränkt war und dann musste ich auf eine Online-Apotheke gehen.
Ja.
Also, und es war dann gar nicht mehr anders. Ja. Ich habe sehr, sehr viele schlechte Erfahrungen mit Online-Apotheken gemacht und habe dann eben eine gefunden, bei der ich jetzt seit letztem Jahr kontinuierlich bin und alles gar keine Probleme mehr ist und ich immer meine Medikamente rechtzeitig bekomme und nie einen Engpass hatte. Und das hatte ich davor schon manchmal mit anderen Apotheken dann gehabt. Das ist ja auch gerade was ganz schön ist. Es öffnen sich immer mehr Apotheken einfach der Thematik. Viel, viel mehr als die Ärzte oder die Ärzteschaft in dem Bereich. Und mittlerweile gibt es auch mehr Apotheken hier in Freiburg, die sich der Thematik öffnen. Da ist es dann aber eher, dass ich vielleicht eher der beratende Teil bin für die Apotheke. Und
ja, aber kann die eine oder andere Apotheke bestimmt von dir noch lernen und vielleicht machst du da mal eine kleine Schulung. Das ist mit sicherlich
absolut
hilfreich, wenn du das machst.
Ja.
Aber über das Thema Schulung und was du alles auf die Beine gestellt hast, über das Thema Blüte, Greenwashing, Qualität, würde ich gerne mit dir einen Folgepodcast machen.
Ja.
Das möchte ich hiermit jetzt schon mal ankündigen.
Ja, sehr gerne, würde mich freuen.
Mich auch. Und für heute bedanke ich mich erstmal für dieses Gespräch, für deine Offenheit, dass du deine Krankheitsgeschichte so mit uns geteilt hast und die ja wirklich unglaublich ist, diese Geschichte. Ich wünsche dir alles, alles Gute weiterhin und dass du gut und schmerzfrei und lebensfroh weitermachen kannst.
Dankeschön.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Ich fasse noch einmal zusammen. Nicolas bekam nach seinen Covid-Infektionen eine chronische Migräne, die mit allem behandelt wurde, was die Leitlinientherapie hergab. Nichts davon half ihm nachhaltig. Schließlich hat sein Psychiater ihm vorgeschlagen, Cannabis als Therapieform auszuprobieren, was außergewöhnlich war, da er absoluter Gegner von Cannabis als Medizin war. Der lange Leidensweg von Nicolas hat ihn aber dazu bewogen. Sein Neurologe hat dann die weiteren Verschreibungen und Therapiebegleitungen übernommen. Anfangs hat Nicolas ausschließlich nur mit Blüten inhalativ therapiert. Nach der dritten Corona-Infektion im Jahr 2024 entwickelten sich weitere neurologische Symptome. Nicolas verlor sein Gehvermögen und erlitt Lähmung im linken Bein. Die Störung seines Bewegungsapparates führte dazu, dass er auf einen Rollstuhl angewiesen war. Es kamen starke Schmerzen und Spastiken hinzu, sowie eine Fatigue, also ein chronischer Erschöpfungszustand. Inzwischen therapiert Nicolas mit einem inhalierbaren Extrakt, da dieser klarer dosierbar ist und mikrobiologisch einen wesentlich höheren Reinheitsgrad hat. Für ihn als immunsupprimierten Patienten ist das absolut wichtig. Nicolas setzt sich für die Entstigmatisierung von Cannabis-Patientinnen und Patienten ein. Mit seiner eigenen Situation als Cannabis-Patient geht er ganz transparent um. Er wünscht sich, dass die Cannabis-Industrie so handelt wie die Pharmaindustrie, um so Cannabis als Medizin in eine seriöse Richtung zu lenken und als ernstzunehmende Medizin weiterhin zu etablieren. Die Zukunft sieht Nicolas in den inhalierbaren Extrakten. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, außer, dass der Podcast wie gewohnt auf Spotify, Apple Podcast, YouTube, NR Vision und natürlich auf der Website des VCA zu hören ist. In diesem Sinne, bleiben Sie dran und bleiben Sie neugierig.
Meine Frau und mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. Und
da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben. Und deshalb eben auch Umstellung auf Cannabis. Selbst bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung, ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe für die Fehltage